Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Meckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die Weltwirtschaft bewegen. In Deutschland steigt endlich mal wieder der IFO-Geschäftsklima-Index an. In den USA hingegen geht das Verbrauchervertrauen leicht runter. US-Zölle belasten nicht nur Deutschland, sondern generell Europa. Was bedeutet das für den europäischen Handel? Und zu guter Letzt die Türkei. Unruhen in der Türkei, was bedeutet das für die Kapitalmärkte dort vor Ort und welche sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft?
Ja, Uli, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Die ganz große Überraschung und der Running Gag von mir, womit fangen wir an? Mit Deutschland. Lass mal gucken auf die deutsche Wirtschaft. Der IFO-Geschäftsklima-Index ist im März leicht gestiegen auf 86,7 Punkte, wobei wir immer noch weit weg sind von diesen 100 Punkten, dem neutralen Level. 1 Billion neue Schulden sind ja quasi beschlossen. Damit stehen gewaltige Investitionen vor der Tür, die doch eigentlich für positive Stimmung an den Märkten sorgen müssten. Oder siehst du eher momentan das Risiko, dass die Konjunkturwende doch nicht eintreten könnte aufgrund von bürokratischen Hürden bzw. der Verzögerung reinkommen könnte und die Inflationsrate dementsprechend anziehen würde?
Ja, also grundsätzlich sind Schulden natürlich kein Problem, wenn man das Geld richtig einsetzt. Und da ist eben der Hase im Pfeffer begraben, wie es so schön heißt. Denn um dieses Geld vernünftig investieren zu können, brauchen wir eben entsprechende strukturelle Veränderungen, Verbesserungen, Ausschreibeverfahren bei der Bundeswehr, Bürokratieabbau. Also wir müssen ja auch die Genehmigungen dann bekommen, um alles wirklich errichten zu können, die Projekte zu planen und durchzuführen. Da bedarf es dann der entsprechenden Menschen an den richtigen Orten. Und das alles wird natürlich Zeit brauchen. Also die erste Frage wird sein, wird es überhaupt dazu kommen oder werden wir mehr in den Konsum gehen mit Umverteilungsmaßnahmen, Mütterrente, Rente mit 63 und so weiter und so fort? Oder aber werden wir es wirklich in die Infrastruktur stecken und in die Verteidigung? Und wenn wir das tun, welche Reformen wird es denn dann geben? Ich glaube, dass die Gelder in diesem Jahr kaum noch eine Rolle spielen werden. Wenn sie denn dann investiert werden, wird die Entfaltung und die Wachstumsimpulse voraussichtlich erst 2026 fortfolgende dann einzufahren sein.
Weil das würde ja bedeuten auch, dass die Inflationsrate anziehen könnte, ne? Dadurch, dass ja spekuliert wird, Geld wird ausgegeben, es werden neue Schulden gemacht. Siehst du das Risiko, dass die deutsche Inflation relativ stark steigen könnte innerhalb der nächsten 12 Monate?
Ja, wie gesagt, in den nächsten 12 Monaten rechne ich gar nicht damit, dass von den Geldern viel ausgegeben wird, weil man ja zuerst mal die Voraussetzungen überhaupt dafür schaffen muss. Fakt ist aber, Sebastian, dass wir ein Potenzialwachstum in Deutschland haben, also die Möglichkeit, mit der wir langfristig im Durchschnitt wachsen können, was sozusagen unsere Produktionsfaktoren hergeben, von 0,4% laut Sachverständigenrat und dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel. 0,4 bedeutet 0,1 im Quartal, also wir sind nur zufällig mal positiv. Und wenn die Prognosen der meisten Wirtschaftsforschungsinstitute, aber auch Banken etc. im Moment auf gut, sagen wir mal, eine gute schwarze Null gehen, dann sind wir ja ungefähr am Potenzialwachstum. So, und wenn du dann eben nicht mehr Produktionsmöglichkeiten hast, und deswegen sagte ich, wir brauchen diese Strukturreform, dann produzierst du am Ende nur noch Inflation. Oder fast nur noch Inflation. Und das ist eben die große Frage. Von daher ist natürlich in den Fiskalpaketen Inflation angelegt. Glaube auch, dass sie höher bleiben wird längere Zeit. Ob sie jetzt massiv steigen wird, das glaube ich eher, wie gesagt, auch nicht. Vor dem Hintergrund, dass wir ja diese Gelder zunächst mal überhaupt irgendwie at work bekommen müssen. Das heißt, die Strukturen so anlegen, dass sie überhaupt ausgegeben werden können.
Ja, es ist nicht nur Deutschland in dem Jahr kräftig, zumindest die Planung ist, dass investiert wird. Du hast die bürokratischen Hürden angesprochen, sondern eigentlich ja generell in Europa viele Länder, die sich jetzt mit weiteren Verteidigungs- und Infrastrukturprojekten beschäftigen. Die US-Zölle belasten doch sicherlich nicht nur Deutschland, sondern natürlich generell Europa. Mich würde aber mal so interessieren, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, aber wie deine aktuelle Einschätzung ist, meistens werden ja die Auswirkungen von Zöllen als negativ betrachtet, auch für die europäische Wirtschaft in dem Moment. Aber gibt es nicht auch, ich sag mal, für die europäische Wirtschaft gewisse positive Effekte, die diese US-Strafzölle letztlich beinhalten? Ich denke, entweder andere Märkte, beziehungsweise auch eine Verstärkung des innereuropäischen Handels zum Beispiel?
Ja, das kann sein. Lass uns noch eine Sekunde auf die europäischen, auch die deutschen fiskalischen Maßnahmen blicken. Das Problem ist Etatismus. Das Problem ist eben, dass der Staat glaubt, besser zu wissen als die vielen tausend Ingenieure, Unternehmer und so weiter und so fort da draußen im Land, sowohl in Deutschland wie auch in Europa, was mit den Geldern zu passieren hat. Und dann werden bestimmte Dinge, Sektoren bis zu Produkten runter subventioniert und das ist in der Regel kein gutes Zeichen. Also man bräuchte deutlich mehr, das gehört auch zu diesen strukturellen Veränderungen, deutlich mehr Vertrauen in die Marktwirtschaft, in das Unternehmertum und müsste deutlich weniger Staat machen. Das würde helfen. Zu den Zöllen. Die Zölle sind, egal wie rum du es drehst und wendest, sicherlich keine Wachstumsgeschichte. Weder für die Vereinigten Staaten von Amerika, vielleicht sprechen wir da gleich noch eine Minute drüber, genauso wenig aber für Europa. Zölle behindern immer den freien Warenaustausch, die globale Arbeitsteilung und sind damit ein Problem. Man kann sie mal kurzfristig einführen, um einen bestimmten Sektor beispielsweise nach vorne zu bringen, zu entwickeln oder ähnliches. Aber auf Dauer sind sie einfach wirklich keine Maßnahme, die Wachstum anschieben kann. Ich kann auch noch nicht erkennen, die Amerikaner sind natürlich die größte Volkswirtschaft der Welt. Sie sind auch ein ganz wichtiger Handelspartner, der größte Exportmarkt für uns hier in Deutschland, dass das in irgendeiner Weise ein positives Signal auf andere haben könnte. Natürlich kann man ausweichen, aber einen solch großen Markt gibt es halt sonst nicht. Und wir können versuchen, in Europa mehr zu entwickeln. Aber das wird natürlich alles nicht von heute auf morgen gehen. Dazu sind, glaube ich, die Pakete angelegt. Man sieht das ja auch in der Verteidigung, wo wir sicherlich noch auf Jahre auf Amerika angewiesen sind, sowohl was Aufklärung, Nachrichtendienste und all diese Dinge angeht, bis die Europäer mal wirklich ein entsprechendes Satellitennetzwerk haben und Aufklärung in der Art und Weise betreiben können, aber auch eben in der Produktion von Flugzeugen, Drohnen, Luftabwehr und so weiter, werden wir auf Amerika noch angewiesen sein. Das heißt, es ist, glaube ich, eher der Druck für Europa jetzt endlich, nachdem wir seit 30 Jahren über dieses Thema sprechen, aktiv zu werden, selbst Kapazitäten aufzubauen und damit dann natürlich auch Wachstum zu generieren. Wir haben ja schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass das Institut für Weltwirtschaft nochmal eine Studie rausgegeben hat, nach der Investitionen gerade auch in Forschung und Entwicklung im militärischen Bereich Innovationen nach vorne bringen kann und Wachstum bringen kann, gerade auch auf der auf der Seite des Potenzialwachstums. Und insofern würde ich das schon für richtig halten. Falsch wäre sicherlich, wenn man einfach mit den gesamten Geldern hingehen würde und würde US-Güter kaufen, kriegen wir im ersten Schritt sicherlich unsere Landesverteidigung hin. Deswegen müssen wir das auch tun. Aber auf lange Sicht sollte Europa versuchen, hier selbstständiger zu werden und eigene Kapazitäten, eigenes Know-how, eigenes Research und Entwicklung aufbauen.
Du hast es gerade angesprochen, Zölle nicht förderlich für das Wachstum. Wenn wir Richtung USA gucken, das Verbrauchervertrauen in den USA ist doch ein ganzes Stück gesunken von 101 oder knapp über 100 Punkte auf knapp 93 Punkte. Die angekündigten und auch bereits existierenden Importzölle auf gewisse Waren haben dafür gesorgt, dass die Inflationserwartungen auf mittlerweile 6,2% angestiegen sind. Noch spricht ja Jerome Powell davon, von einer insgesamt relativ starken Wirtschaft. Wir hatten das ja auch im letzten Jahr und auch am Anfang dieses Jahres immer wieder herausgestellt, dass doch die amerikanische US-Wirtschaft sehr kompakt ist, sehr robust ist. Aber mittlerweile gibt es auch Bedenken, dass dieses wirtschaftliche Wachstum in diesem Jahr doch deutlich niedriger ausfallen könnte. Wie siehst du das, die Wachstumsaussicht der USA? Oder würdest du sagen, naja, Wachstumsaussicht eher mal negativ, die Rezessionsängste könnten aufziehen?
Also Sebastian, du hast ja das Conference Board zitiert, gerade mit seinem Verbrauchervertrauen und mit den Inflationserwartungen. Ich könnte noch etwas Wein in den Wein hineinschütten, indem ich sage, bei der Universität of Michigan, die ja auch einen Konsumentenvertrauensindex herausgibt, sieht es nicht anders aus. Auch dort ist das Verbrauchervertrauen extrem gesunken. Die Inflationserwartungen sind deutlich gestiegen, wenn auch noch nicht auf die 6,2%. Aber der gleiche Trend, und das ist schon beängstigend, zumal ja auch weitere Zölle angedroht sind von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich habe wenig Zweifel daran, dass die US-Administration da auch was tun wird. Also wird die Verunsicherung eher größer als kleiner werden. Und das hat eben die meisten Research-Institute, die meisten Broker mittlerweile dazu veranlasst, die Wachstumsaussichten für die Vereinigten Staaten herunterzunehmen. Habe gerade heute Morgen eine namhafte amerikanische Investmentbank gesehen, die für das Wachstum 2025 auf 1% heruntergegangen ist. Also wir waren mal ins Jahr gestartet mit 2,5 oder ähnlichem, wo wir gesagt haben, die USA kann sogar über Potenzial wachsen. Das ist mittlerweile doch aufgrund der großen Verunsicherung, der Zurückhaltung der Verbraucher, aber auch der Zurückhaltung der Unternehmen bei Investitionen deutlich nach unten korrigiert. Und wie gesagt, es steht ja zu befürchten, dass da noch weiteres kommt. Insofern wird in den USA tatsächlich darüber diskutiert, ob wir in eine Art Stagflation bekommen, also kaum noch Wachstum mit relativ hoher Inflation. Auch die tatsächlichen PCE-Zahlen, also die unterscheiden sich immer vom normalen Verbraucherindex dadurch, dass da mehr einbezogen sind. Beispielsweise die gesamten Gesundheitskosten sind nicht weiter gesunken. Ganz im Gegenteil, sind in der Kernrate sogar leicht gestiegen. Es gibt erste Prognosen, die in den USA, was die Inflation angeht, auf über 3% gehen. Das Ganze dürfte dann für die Fed eine schwierige Situation werden, eben ein deutlich nachlassendes Wachstum, wahrscheinlich eine höhere Arbeitslosigkeit verbunden, aber gleichzeitig mit höherer Inflation ist dann, ja, wie gesagt, schwierig. Wie will ich damit umgehen? Der Markt preist im Moment so 2, 2,5 Schritte ein. Es gibt aber schon einige, die von 3 ausgehend Zinsschritten nach unten. Mal gucken, ob es denn dann so kommt. Das hängt, wie gesagt, auch sehr stark davon ab, wie die US-Administration nun weiter fortfahren wird, ob es weitere Zölle kommen, die ja zunächst mal eben die amerikanischen Güter dann teurer machen, also oder die Preise für Amerikaner dann teurer machen. Und dann wird man sehen, wie die Elastizitäten sind und ob man überwälzen kann. Aber ja, das ist schon eine massive Veränderung in der Wahrnehmung der Vereinigten Staaten in den letzten 3 Monaten. Wir waren davon ausgegangen, dass die USA zuerst mal die Steuern senkt, für Deregulierung sorgt, dass es viel Kapital anziehen wird, dass die Wirtschaft richtig durchstartet. Wir erleben jetzt mit dem Vorziehen der Zölle und eben, naja, offensichtlich doch einer zäheren Diskussion um Deregulierung und Steuersenkungen, dass man das Gegenteil bewirkt und dass die USA wahrscheinlich deutlich weniger wachsen werden. Also irgendwo wahrscheinlich zwischen 1,5 und 2% anstatt von deutlich über 2%, wie das im 4. Quartal noch erwartet worden war.
Wie siehst du das aktuell? Ich meine, es wird immer wieder darüber diskutiert auch, dass viele Firmen Richtung USA gehen wollen, dass sie dort investieren, Fabriken und so weiter aufbauen in der Autoindustrie, wird das ja auch mal wieder diskutiert, sind ja auch Städte hier vor Ort, um halt diese Strafzölle nicht zahlen zu müssen. Müsste das nicht letztlich auch einen Push für den US-amerikanischen Arbeitsmarkt geben oder ist das ins Verhältnis betrachtet auf alles viel zu klein, viel zu gering?
Also es gibt ja erste Unternehmen, die solche Investitionen angekündigt haben aufgrund der Zölle. Das sind aber noch sehr wenige. Solche Investitionsentscheidungen sind typischerweise ja nicht mal eben von heute auf morgen getroffen. Von daher werden sich mit Sicherheit viele europäische und auch deutsche Unternehmen schon in der Vergangenheit, also in den letzten Jahren, mit den Vereinigten Staaten beschäftigt haben, weil sie einfach deutlich weniger Bürokratie haben, weil sie niedrigere Energiepreise haben und so weiter und so fort, dort eben investieren zu wollen. Und ich würde davon ausgehen, dass wir dann auch diese entsprechenden Investitionen sehen werden. Wenngleich ich mir auch vorstellen könnte, dass der ein oder andere auch da jetzt zuerst mal etwas zurückhaltend ist und sagt, naja, was kommt denn da auf mich zu? Wie wird das denn wirklich sein? Wie werden auch die Gegenmaßnahmen natürlich aussehen der anderen Länder? Denn man muss sich vorstellen, der größte Autoexporteur aus den Vereinigten Staaten ist ja BMW. Und Trump hat eben gesagt, BMW darf beispielsweise nicht aufrechnen, Exporte versus Importe, sondern es geht also rein um die Importe. Und deswegen glaube ich, dass der ein oder andere jetzt zuerst mal abwarten wird, aber dass die Investitionspläne vieler deutscher, europäischer Unternehmen in den letzten Jahren schon Richtung USA gegangen sind, das ist wahrscheinlich so. Und da werden wir sicherlich auch die eine oder andere Investition sehen, vor allen Dingen dann, wenn sich dieser ganze Wirbel um die Zölle ein bisschen gelegt hat.
Ja, Uli, lass uns mal Richtung Türkei gucken. Das hatten wir ja auch in der Vergangenheit häufiger als Thema. Türkei irgendwie so richtig zur Ruhe kommen sie nicht. Hohe Inflation etc. pp. Haben wir alles besprochen. Erdbeben, was alles dort war. Momentan ja auch wieder Unruhen in der Türkei, nachdem der Präsidentschaftskandidat İmamoğlu verhaftet worden ist. Die Opposition geht ja davon aus, dass sich Erdogan einen Konkurrenten aus dem Weg schaffen wollte. Es laufen halt viele Demonstrationen tagtäglich dort vor Ort. Die Kapitalmärkte in der Türkei sind durch diesen Schritt in erhebliche Unruhe versetzt worden, wie die Entwicklung der letzten Tage einfach mal sieht. Welche Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Märkte in der Türkei hat momentan diese Verunsicherung?
Ja, man hatte den Eindruck, dass sich die Türkei so langsam ein bisschen in Anführungsstrichen beruhigt, von diesen extrem hohen Inflationszahlen runterkommt. Wir haben ja Zahlen gesehen noch vor einigen Monaten, die Richtung 80% Inflation waren. Das hat sich mehr als halbiert. Und insofern hat die Notenbank auch erste Schritte bei den Zinsen nach unten getan. Mit den politischen Maßnahmen in der Türkei hat es dann eben auch hier wieder für Unruhe gesorgt. Die türkische Lira ist stark abgewertet. Man muss sich vorstellen, vor der Corona-Krise haben wir zum Dollar von unter 10 geredet. Mittlerweile gehen wir Richtung 40 Lira pro Dollar. Also hier nochmal ein deutlicher Schub in den Abwertungen in den letzten Tagen, obwohl die Notenbank versucht, dagegen zu halten. Ähnlich sieht es auch auf der Zinsseite aus. Gerade die kürzeren Zinsen sind nochmal deutlich nach oben gegangen. Die Notenbank hat ja auch sogar den Zins etwas angehoben. Die Notenbank und auch das Finanzministerium intervenieren, verkaufen Dollars, Dollarbonds, kaufen Lira und Lira-Bonds. Also man versucht dagegen zu halten, man versucht die Stimmung an den Kapitalmärkten wieder zu beruhigen. Das gelingt nur bedingt. Und natürlich strahlen solche Sachen dann eben auch aus auf die Wirtschaft. Die Autoverkäufe zuletzt doch stark, stark rückläufig, obwohl insgesamt der private Konsum noch ganz ordentlich war, aber auf der Investitionsseite eben auch. Das ist wahrscheinlich jetzt alles noch ein bisschen kurz und wird nur bedingt mit den aktuellen Entwicklungen politischer Art zu tun haben. Aber die Unruhe führt eben dann dazu, dass zuerst mal die Kapitalmärkte eben darauf reagieren und dann in einem zweiten Schritt sicherlich auch Realwirtschaft. Mit Investitionen, mit Im- und Exporten und so weiter und so fort. Und es wird sicherlich über diese Turbulenzen an den Kapitalmärkten nicht einfacher, auch für die Realwirtschaft berechenbar in der Türkei zu investieren und dort Geschäfte zu machen.
Ja, Uli, vielen lieben Dank. Zu guter Letzt würde ich auch eine Frage stellen, eigentlich zwei Fragen. Wir hatten am Anfang über Deutschland und Europa gesprochen und mich würde noch einmal ganz kurz interessieren, welches ist denn das Land in Europa, bei dem du sagst, dass das Wirtschaftswachstum wird in 2025 am höchsten sein und welches wird das Land sein, wo du sagst, da der Ausblick ist eher negativ, wird das schwächste Wachstum haben?
Ja, Sebastian, das ist eine ganz spannende Frage sicherlich, weil Europa natürlich sehr stark divergiert. Deswegen sprechen wir ja auch immer über die Europäische Zentralbank, die den Kopf beispielsweise Backofen und die Füße im Eisschrank hat, weil die Geldpolitik eben für das eine Land in die eine Richtung nicht passt und für die andere in die andere Richtung nicht passt. Wir haben tatsächlich eine relativ große Spanne in Europa, jetzt weniger in der Währungsunion als in der Europäischen Union. Hier geht es von Polen mit 3% über Spanien mit 2% und dann am unteren Ende liegt dann eben Frankreich und auch die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich noch mit 0,6% und Deutschland dann mit 0,3%. Das sind die aktuellen Prognosen, die wir hier haben. Wie gesagt, das kann sich alles mit Zöllen und mit Fiskalpaketen in Europa noch ein bisschen ändern, aber es ist schon so, dass hier zwei große Länder eine Wachstumsschwäche aufweisen, wohingegen eben Polen und Spanien bisher ganz gut wachsen. Die Spanier, muss man allerdings dazu sagen, haben auch sehr stark interveniert in die Wirtschaft, haben mit staatlichen Zuschüssen dafür gesorgt, dass die Inflation nicht so hoch gelaufen ist und insofern das Vertrauen der Konsumenten stabilisiert, die eben dann nach wie vor für die entsprechenden Umsätze sorgen.
Ja, und ich hätte eigentlich gehofft, du würdest nicht sagen, dass Deutschland da an letzter Stelle ist. Auf der anderen Seite, wir haben die Nations League noch in Deutschland, da kommt ein bisschen Geld rein. Vielleicht kriegen wir es dann auch hin, uns nach vorne zu arbeiten. Vielen lieben Dank für dein heutiges Update.
Sehr gerne, Sebastian.